Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hey Anne, hast du mitbekommen, vor circa 2 Wochen ist in Tschernobyl leider eine Drohne gegen diesen Sarkophag dagegen geflogen und da ist jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass was passieren könnte. Kannst du dir das vorstellen, wie das so ist?
Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das so ist, aber ich habe es gehört von diesem Bericht und es ist immer noch ein aktuelles Thema.
Ja, genau. Ein ganz, ganz aktuelles Thema, wie man da so mitkriegen kann. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, wir wollen heute mal ein bisschen über dieses Thema sprechen und haben uns dazu einen richtigen Experten eingeladen.
Nämlich den Dr. Rüdiger Weißhaar, der auch Lebensmittelchemie studiert hat und an der Uni Hohenheim promoviert hat und ab März 85 bei uns im Amt gearbeitet hat.
Ja, als junger Lebensmittelchemiker dann 85 ins Amt gekommen. Wie war denn das damals mit diesem Tschernobyl?
Also das Tschernobyl kam natürlich aus heiterem Himmel für uns.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist verrückt.
Das ist ja passiert am 26. April in der Nacht durch ein fehlgeleitetes Experiment. Davon haben wir natürlich gar nichts mitbekommen erst. Zuerst mitbekommen haben das eigentlich schwedische Kernkraftmitarbeiter, nämlich im Kernkraftwerk Forsmark, hat sich plötzlich gezeigt, dass die Mitarbeiter, die beim Schichtwechsel von außen ins Kernkraftwerk wollten, dass die verstrahlt waren, dass die kontaminiert waren. Und dann war natürlich die Aufregung groß, wo kommt es her? Kommt es aus dem Kernkraftwerk selber oder kommt es von außen? Und es hat einige Zeit gedauert, bis man das tatsächlich festgestellt hat. Die Kontamination kommt nicht von Forsmark selber, sondern sie kommt von außen irgendwo her. Und dann hat man natürlich gefragt, woher kommt sie? Man hat geguckt, woher kommen die Luftströmungen in der letzten Zeit und ist irgendwann mal darauf gekommen, da muss etwas gewesen sein in einem Kernkraftwerk in der Sowjetunion.
Man muss dazu sagen, man wusste ja vermutlich da gar nichts, weil die Sowjetunion hat da vermutlich überhaupt gar nichts rausgelassen damals, nehme ich an.
Ja, das war noch die klassische sowjetische Nachrichtenpolitik. Glasnost und Perestroika gab es noch nicht. Und die erste offizielle Meldung kam eigentlich erst am Dienstag, also fast 3 Tage später, hat die Nachrichtenagentur TASS, die sowjetische, verkündet, dass im Kernkraftwerk von Tschernobyl ein Unfall passiert ist. Das war alles.
Aber nicht was und wie groß das Ausmaß war, alles unbekannt.
Nein, überhaupt nicht. Also das kam alles erst sehr viel später. Ich meine, es haben auch dann amerikanische Nachrichtensatelliten dann auch festgestellt, da ist irgendwas passiert, das ist immer eine riesengroße Rauchsäule. Und wir haben das auch dann allmählich bemerkt, nämlich bei den Luftmessungen. Da stieg auf einmal die Radioaktivität stark an und wir wussten, aha, jetzt ist auch Deutschland dran. Aber wir wussten nicht, was erwartet uns alles, wie lange, wie viel. Wir hatten dann die ersten Messungen bei uns im Labor gemacht. Wir hatten das Glück, das LUA Stuttgart oder überhaupt Baden-Württemberg hat überhaupt noch ein radiochemisches Labor.
War das zu der Zeit eine Ausnahme, dass ein Land wie Baden-Württemberg so ein Labor hatte? Oder war das eigentlich in Deutschland verbreitet so?
Es gab in Deutschland einige solche Labors. Grund dafür waren die Atombombenversuche der 50er und 60er Jahre. Die hatten so um 1960, 61 einen Höhepunkt, also mitten im Kalten Krieg. Und man hatte ernsthafte Bedenken über die weltweite Kontamination, radioaktive Kontamination der Lebensmittel, der Oberflächen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die Analytik aufgebaut worden, in vielen Ländern aufgebaut worden ist. Und es hat auch dann dazu noch geführt, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, mitten im Kalten Krieg haben die Sowjetunion und die USA einen Vertrag geschlossen, ein Teststopp-Abkommen. Dem sind dann später auch die anderen Atommächte, also Frankreich, Großbritannien und China, beigetreten. Dann ab diesem Zeitpunkt ging die Kontamination allmählich wieder zurück. Und teilweise wurden die Labors auch wieder zurückgebaut. Auch das Labor an der Glua Stuttgart sollte eigentlich geschlossen werden. Der Laborleiter war noch 2 Jahre da und wäre dann in Rente gegangen, hätte das Ganze also noch abwickeln können.
Heißt, man kann eigentlich sagen, ein glücklicher Zufall, dass der erst in 2 Jahren hätte in Ruhestand gehen sollen, weil nur so war jetzt quasi Baden-Württemberg in der Lage überhaupt, irgendwas zu tun nach diesem Vorfall. Ja.
So könnten wir sagen, wir hatten die Geräte noch da, wir hatten das Know-how noch da, wobei es gibt noch andere Messstellen in Baden-Württemberg, aber eben nicht für Lebensmittel, sondern für die Kernkraftüberwachung, die LFU, die Landesanstalt für Umweltschutz. Und es gibt noch eine kleine Messstelle an der LUFA, also in der Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Augustenberg, die dann die Futtermittel nach untersucht hat.
Wenn wir uns auf Lebensmittel konzentrieren wollen, ist natürlich von Vorteil, dass wir das selber auch noch konnten damals.
Ja, wir hatten die Geräte, wir hatten das Know-how, wir hatten auch einen ständigen Betrieb, eigentlich bis zum Unfall.
Und das heißt, jetzt war dann dieses Tschernobyl, diese erste Meldung kam rein, irgendwie 3 Tage später, da war was. In Schweden hat man schon festgestellt, okay, offensichtlich muss es eine Kontamination von außen geben, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja noch komplett unklar, was da überhaupt ansatzweise passiert war zu diesem Zeitpunkt.
Es war wirklich unklar, was wir gemacht haben. Wir haben erstmal Regenwasser gesammelt. Es hat geregnet gerade zu der Zeit bei uns und haben geschaut, wie sieht es aus. Und wir sind auch erschrocken, was wir da alles gefunden haben an Radioisotopen. Auch die Zusammensetzung hat uns gesagt, es kann kein Atombombenversuch gewesen sein, das muss ein Kernkraftwerk gewesen sein.
Weil man das wirklich feststellen kann an den radioaktiven Nukliden, was da der Hintergrund ist.
Man sieht bestimmte Radionuklide, zum Beispiel das Cäsium-134, das wird eigentlich nur im Kernreaktor gebildet, nicht bei einer Kernexplosion, bei einer Atombombe oder Wasserstoffbombe. Also man kann da schon einiges sehen. Aber wie das dann weitergeht, das wussten wir natürlich nicht. Das wussten alle nicht. Es gibt eine Strahlenschutzkommission des Bundes. Auch die war eigentlich ratlos. Wir hatten verschiedene Meldungen aus verschiedenen Messstellen, vor allem Luftmessstellen, was eigentlich da los ist. Überall in der Luft hat's diese radioaktiven Stoffe. Dann fing das Chaos an.
Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
Dann fing das Chaos an.
Es wäre heute vermutlich auch nicht anders, schätzungsweise.
Ich glaube, es wäre heute ein bisschen anders. Denn es musste was getan werden. Irgendwas muss man tun. Aber jedes Bundesland hat seine eigenen Empfehlungen gegeben. Sollen die Kinder draußen spielen oder eben nicht mehr draußen spielen? Sollen wir die Spielplätze schließen? Oder sollen wir auch noch die Haustiere, wenn sie wieder heimkommen, abduschen oder nicht? Was kann man noch essen? Darf man noch bei offenem Fenster schlafen? Solche Dinge wurden diskutiert und wurden auch empfohlen von allen möglichen Seiten. Und es wurden dann auch relativ schnell irgendwelche Grenzwerte festgelegt in den einzelnen Bundesländern, die um den Faktor 100 zum Teil sich unterschieden. Was dann auch natürlich ganz schnell war, die Bevölkerung reagiert. Das heißt, Haarmilch war sofort ausverkauft. Konserven waren relativ schnell ausverkauft, Tiefkühlkost war relativ schnell ausverkauft und auch in den Apotheken waren die Jodtabletten ausverkauft.
Was hat es damit auf sich?
Eins der wichtigsten Nuklide in diesem Fallout, das war das Jod-131 mit einem relativ kurzen Halbwertszeit. Und das Jod-131 wird in die Schilddrüse eingelagert, dort sehr stark angereichert und kann natürlich zu Schilddrüsenkrebs führen. Und Jodtabletten können dieses radioaktive Jod aus der Schilddrüse verdrängen. Nur sind wahrscheinlich die Nebenwirkungen durch diese Jodtabletten stärker als die Wirkung des Jod-131. Es war einfach ein Chaos. Niemand wusste, wie geht's weiter.
Ja, und dann war es wahrscheinlich auch wichtig, dass man untersucht hat, nehme ich an.
Es war wichtig, dass man untersucht hat. In Baden-Württemberg wurde dann erstmal ein Lagezentrum eingerichtet im Innenministerium. Das ist ja schon mal was. Aber am Anfang bekamen Anrufe von Landräten, von Oberbürgermeistern. Die wollten alle Proben untersucht haben. Die kamen auch einfach so zu uns. Und wir mussten das dann irgendwann mal koordinieren.
Was waren das alles so für Proben, die dann kamen?
Das war vor allem Spinat gab es, Radieschen, Ackersalat.
Die Erdbeeren waren wahrscheinlich so ein bisschen früh.
Erdbeeren waren noch ein bisschen früh. Was dann aber auch zum Beispiel sich gezeigt hat, das war ja vom 26. April bis zum 1. Mai. Dann gab es vom 1. Mai den Brückentag bis zum Sonntag. Und am 1. Mai oder beziehungsweise am darauffolgenden Samstag sind ja überall Wochenmärkte. Und da brach wirklich das Chaos aus. In den einzelnen Wochenmärkten ging der Wirtschaftskontrolldienst mit irgendwelchen Messgeräten, wo sie vielleicht von irgendeinem Physiklehrer gekriegt haben oder von der Feuerwehr, wenn es gut gelaufen ist, gingen die auf die Märkte und haben geschaut in die Gemüsestände.
Also mit einem Geigerzähler.
Quasi mit einem Geigerzähler oder ein bisschen vielleicht auch manchmal auch mit einem fortgeschrittenen Gerät haben sie dann drauf gezeigt auf die Haufen von Spinat zum Beispiel. Und wenn es stärker getickt hat als die anderen, dann haben sie das ein Verkaufsverbot belegt. Das wurde, musste vernichtet werden. Wie vernichtet man das?
Das ist eine gute Frage. Wie vernichte ich radioaktives Material?
Auch das ist eine Frage gewesen. Darf man das denn einfach unterpflügen oder was soll man damit machen? Also lauter Fragen, die sich dann plötzlich ganz schnell ergaben, weil die Politik selbst eigentlich auf sich selber widersprach. Die einzelnen Länderminister widersprachen sich zum Teil ganz grob. Und der Bundeskanzler war in Ostasien gerade unterwegs, der vielleicht mal ein Machtwort hätte sprechen können. Also das Chaos war bis eigentlich in den ersten, sagen wir, anderthalb Wochen relativ groß. Jeder hat vor sich hingearbeitet. Wir waren dann bei uns in unserem Messkeller eigentlich weit weg von dem Ganzen. Und was wir auch machen konnten, relativ schnell, wir konnten die Probenanforderungen koordinieren, dass nicht unkoordiniert von jedem Landkreis immer irgendwo was herkommt. Wir konnten auch relativ bald sehen, wo sind die Schwerpunkte, in welchen Landesteilen, dass wir dort eben halt mehr Proben angefordert haben als von anderen. Ja, dann ist nur die Frage, wie kommen die Proben dann zu uns?
Ja, natürlich, klar.
Nach Stuttgart, das soll ja alles sehr, sehr schnell, zeitnah geschehen. Die kam zum Beispiel, Waldshut-Tingen oder so. Das ist da sehr weit weg.
An der Schweizer Grenze.
In der Schweizer Grenze, ja.
Kommen, ja.
Oder auch an der Grenze zu Bayern in Franken. Da hat sich auch wieder ein Vorteil von Baden-Württemberg ausgezahlt. Damals gab es noch den Wirtschaftskontrolldienst, der für die Lebensmittelkontrolle zuständig war. Und der Wirtschaftskontrolldienst war ein Teil der Polizei. Das heißt, wir hatten dann die ganze Infrastruktur, Transportinfrastruktur der Polizei zur Verfügung, einschließlich der Autobahnbranche.
Also, das heißt, okay, die Streife, die unterwegs war, hat dann die Proben hergebracht?
Die haben die Proben hergebracht, teilweise wieder anderen übergeben und so kamen sie dann zu uns. Also
mit dem Porsche ins Labor?
Nicht direkt, meistens ist ja die Autobahnpolizei, die hat es vorher schon übergeben, aber im Prinzip die großen Strecken dann mit den schnellen Autos. Also das war wirklich eine gute Sache, das ein großer Vorteil von Baden-Württemberg.
Okay, du hast jetzt gesagt, die Haarmilch war ausverkauft, Tiefkühlkost war ausgekauft. Einfach auf der Tatsache geschuldet, dass die Sachen erzeugt worden sind, bevor Tschernobyl war.
Ja.
Und die dann einfach unbelastet waren,
ja,
sicher unbelastet.
Genau, die waren sicher unbelastet. Vielleicht war auf der Packung oben eine kleine Kontamination, aber das können wir dann abwaschen. Aber alles, was danach erzeugt worden ist, hat sich nicht, Frischmilch hat sich nicht mehr verkauft.
Waren die denn wirklich belastet dann? Frischmilch, Spinat, wo wir hatten, also, der stand schon auf dem Feld?
Gerade mit der Milch war es ein bisschen problematisch, denn eigentlich wollten die Bauern jetzt ihr Vieh, ihre Kühe auf die Weiden führen. Und die Weiden, die waren natürlich sehr stark belastet. Und weil der Vorrat an Winterfutter war halt eben meistens schon aufgebraucht.
Mhm. Und, das heißt, sie haben einfach schlichtweg Nahrung gebraucht.
Die haben Nahrung gebraucht. Oh, ja. Teilweise haben sie nachkaufen müssen noch Winterfutter, wenn es irgendwo noch erhältlich war. Aber das war natürlich schon mal ein wirtschaftlicher Schaden für die Bauern. Sie sind zum Teil, glaube ich, auch entschädigt worden. Aber früher oder später musste das Vieh auf die Weiden. Und dann haben wir auch gesehen, dann war die Milch sehr stark kontaminiert, wenn die wichtigsten Radionuklide, das ist das Jod-131 und die Cäsium-Isotope, die gehen wirklich sehr gut in die Milch über. Mhm. Die Molkereien haben dann reagiert zum Teil, indem sie nämlich einfach ihre Milch zu Käse verarbeitet haben. Weil bei der Käseverarbeitung die Radionuklide überwiegend in die Molke gelangen.
Und die Molke war dann quasi Abfallprodukt und der Käse war unbedenklich.
Der Käse war deutlich weniger kontaminiert als die Molke. Die Molke wurde dann eingedampft zu Molkepulver und so kam es, dass einige tausend Tonnen an dieser Molke, an dieser getrockneten Molke, diesem Molkepulver entstanden und keiner wusste, wohin damit.
Ja, das war ja natürlich dann belastet, gell?
Ja, das war belastet. So erst haben wir gesagt, ach, das werden wir halt dann die Schweine verfüttern, aber das ist irgendwie dann doch nicht.
Also mit Verlaub, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ja, oder? Das ist ja quasi das Problem, nur weiterschieben, oder?
Das wurde so eigentlich dann doch nicht gemacht. Sie wurden erstmal zwischengelagert auf Wegen der Bundesbahn, auf Güterwegen der Bundesbahn. Und dann musste man halt gucken, die wurden von einem Bahnhof Standort zum anderen wieder transportiert. Mhm. Aber niemand wollte sie so richtig haben, dass sie dann einfach länger mal, dass man sie länger ablagern konnte. Ich meine, das Jod 131 war bis dahin weitestgehend zerstrahlt.
Weil die Halbwertszeit von diesem
Jod 131, ja, das ist 8 Tage.
Okay, das bedeutet, nach 8 Tagen ist nur noch die Hälfte der Atome vorhanden, genau. Und so geht es natürlich immer weiter. Das heißt, je kürzer die Halbwertszeit ist, desto schneller verschwindet das Problem auch wieder.
So, das verschwindet dann voll selbst. Aber die Cäsium-Isotope, die haben wesentlich längere Haltbarkeiten.
Wie?
Halbwertszeiten, nämlich 30 Jahre beim Cäsium-137 und 2 Jahre oder 2,5 Jahre beim Cäsium-134. Letztendlich wurde dieses Molkepulver für sehr viel Geld dekontaminiert durch eine spezielle Anlage, die extra gebaut worden ist dafür, anschließend aber auch wieder abgebaut und verschrottet worden ist. Und das war eine sehr teure Angelegenheit, aber es hat sich dann damit erledigt. Cäsium, das Radioaktive, das wurde dann eben in Morsleben, glaube ich, eingelagert.
Okay.
Was wir auch relativ schnell feststellten, und das war ein ganz, ganz großes Glück bei Tschernobyl, bei den Atombombenversuchen, da wurde auch das Strontium-90 weltweit verteilt. Und Strontium-90 ist ein Radioisotop, das man eigentlich nicht haben will. Das ist sehr toxisch, radiotoxisch. Das Strontium ist sehr eng verwandt mit dem Calcium und wird deshalb in die Knochen eingebaut und strahlt dort aufs Knochenmark. Das führt dann zu Leukämie. Aber das war im Fallout von Tschernobyl praktisch nicht vorhanden. Es gibt einen Grund dafür. Grund für die weite Verteilung von den Cäsium, von Jod und anderen Isotopen liegt darin, dass der Reaktor von Tschernobyl eigentlich ein riesengroßer Graphithaufen war, der gebrannt hat. Der lichterloh gebrannt hat und diese Abgase gingen so bis 1,5-2 Kilometer in die Höhe und wurden dort von den Winden verweht. Aber das Strontium ist eben nicht so leicht flüchtig. Das heißt, es wurde schon vorher, bildete es größere Aggregate und es wurde nur im engeren Umkreis um Tschernobyl abgelagert.
Ich meine, für die Menschen vor Ort ist es natürlich trotzdem ein Chaos, aber das Glück im Unglück sagt dann quasi, dass diese Radioaktivität sich gar nicht in dem Ausmaß hat verbreiten können, wie es mit einer Atombombe beispielsweise.
Genau, nicht so großflächig. Die leichtflüchtigen Elemente, Cäsium, Jod, die waren dafür relativ weit verbreitet.
Weiß man eigentlich, wie das zu diesem Unglück gekommen ist?
Ja, man weiß inzwischen so in etwa, wie der Ablauf war. Es ist eine Mischung aus Schlamperei, Planlosigkeit, falscher Informationsweitergabe, Verstoß, wirklich echter Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen. Und teilweise natürlich zum großen Teil auch bedingt in der Bauart dieses Reaktors.
Also das eine ist dann menschliches Versagen, das andere ist konstruktiv.
Vermutlich. Konstruktives Versagen, ja.
Das heißt, die haben sich schon unterschieden, diese Reaktoren, die es in der Sowjetunion oder beziehungsweise die in Europa, Westeuropa und der USA beispielsweise stehen.
Die haben eine ganz andere Bauweise und eigentlich auch ein ganz anderes Prinzip, wie sie funktionieren.
Das heißt, bei einem Reaktor, wie er in Deutschland gestunden hätte, hätte es diese Art Explosion gar nicht geben können.
Haben damals zumindest alle Politiker gesagt.
Okay. So, ja, ein bisschen beruhigen die Bevölkerung.
Aber in diesem Ausmaß wäre sicherlich nichts passiert. Ich meine, es kam in Tschernobyl zur Kernschmelze, also das ist schon der größte anzunehmende Unfall. Und wie gesagt, durch den Bauart, sie haben auch kein Containment, also das, was man bei uns immer sieht, das sind diese Hüllen, diese eiförmigen Betonhüllen. Sowas hatte Tschernobyl auch nicht.
Das war quasi ein offenes Gebäude, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger ein offenes Gebäude, so dass es halt nicht reinregnen soll, ja.
Okay. Mhm. Ja, also nicht so.
Und dann sagten Sie, das ist so mit Graphitröhren ausgestattet gewesen?
Ja. Das ist einfach ein anderes Prinzip. Um für eine Kernspaltung, um die auszulösen, da braucht man natürlich ein spaltbares Material. Uran 235. Und man braucht einen sogenannten Moderator. Moderator, das ist eine Substanz, die die Neutronen, die bei der Spaltung entstehen, abbremst. Und nur wenn die abgebremst werden, können sie weitere Spaltungen erzeugen. Man braucht dann auch noch ein Kühlmittel. Das war auch Wasser, so wie bei unseren Reaktoren. Und dieser Moderator ist eben in diesem Reaktortyp Graphit gewesen.
Ja.
Das hat natürlich auch einen Vorteil. Da werden die Neutronen nicht so stark abgebremst, dass sie nur Kernspaltungen auslösen, sondern sie können auch andere Kernreaktionen auslösen. Dass da zum Beispiel die Bildung von Plutonium.
Als ich von der Atombombe bräuchte.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch deutlich erhöht gegenüber unseren Reaktoren. Und vor allem, wenn dann auch das Kühlmittel dann mal fehlt, dann gibt's richtige Probleme.
Weil das Graphit ist ja letztendlich Kohlenstoff und das weiß ja jeder, dass das ziemlich gut brennen kann.
Das brennt wirklich, ja. Wenn in sogenannten Druckwasserreaktoren, wie es bei uns gibt, wenn dort das Kühlwasser fehlt, dann fehlt auch der Moderator. Das Wasser dient gleichzeitig zur Kühlung und zur Moderation, also zur Abbremsung der Neutronen. Und dann fällt auch die Kernreaktion in sich zusammen, wenn das dann fehlt, dieses Kühlwasser.
Und in Tschernobyl ist es leider dann halt explodiert.
Da ist explodiert. Da kommen ein paar andere konstruktive Fehler noch dazu, die man erst im Nachhinein dann hat festgestellt, dass es einfach falsch war. Die vor allem das bewirkt haben, dass plötzlich explosionsartig diese Kettenreaktion sich beschleunigte.
Mhm. Jetzt ist es ja natürlich trotzdem so, dass Tschernobyl, also ich habe gerade auf der Karte geschaut, das sind 1900 Kilometer in etwa von hier. Und das ist dann über Jetstream, ist dieses Material dennoch auch nach Deutschland und vielleicht ganz Europa verteilt worden. Ist es aber dann so, dass es dann überall gleich verteilt wird,
Nein.
das Material, oder gibt es da schon regionale Unterschiede?
Es gibt schon regionale Unterschiede. Zum einen, es gab eigentlich drei große Luftströmungen. Die erste, das ging hauptsächlich nach Skandinavien.
Deswegen hat man es dort auch als erstes bemerkt.
Das zweite ging dann über Polen nach Mitteleuropa. Und die dritte, die ging eher über Griechenland und die Türkei. Die größte war die über Polen nach Europa, die längste. Und dann ist es auch so, dann sind die Teilchen oder diese radioaktiven Teilchen, die binden sich irgendwo an Aerosole und kleine Wassertröpfchen. Und dann ist die Frage gewesen, wie kommen die dann wieder runter? Erst ganz langsam absinken oder sie wurden dann halt bei uns leider, es gab einen Regen, einen starken Regen, sie wurden abgeregnet.
Mhm.
Da hat unser damaliger Innenminister Zimmermann gesagt, ja, wunderbar, dann ist der Dreck weg. Ja, aus der Luft schon, aber
auf dem Boden dann. Und im Wasser noch wahrscheinlich.
Und man kann auch genau sehen, die radioaktive Belastung ist gerade in Baden-Württemberg. Die hängt ganz stark davon ab, wie es in dieser Zeit geregnet hat.
Also wenn es da zufällig gerade geregnet hat, dann ist an den Stellen, wo es geregnet hat, eine höhere
Belastung. Besonders ist da eine höhere Belastung. Das ist bei uns so, vor allem in Südosten von Württemberg, also Ravensburg, Biberach, Ostalbkreis bis zum Bodensee der Fall.
Okay, das heißt aber auch sehr individuell tatsächlich, welche Lebensmittel belastet waren. Also Spinat war es dann vermutlich nicht gleich Spinat, sondern es war entscheidend, wo er stand.
Das war auch sehr entscheidend.
Waren die Gehalte, die man dann auf diesem Spinat oder auf den Lebensmitteln gefunden hat, waren die wirklich so, dass man ernsthafte gesundheitliche Probleme davon getragen hätte oder hat?
Also ich denke eher nein. Die Gehalte an Jod waren natürlich sehr hoch, an Jod 131, auch die Gehalte an Cäsium 137. Aber bei der nächsten Ernte war nichts mehr da. Also es war eine einmalige Zufuhr von radioaktiven Stoffen. Und ich denke, dass die wohl keine große Konsequenz mehr gehabt hätten. Aber es gab dann schon auch Verkaufsverbote, es gab vorläufige Grenzwerte. Und wenn die überschritten worden sind, dann konnte eben das nicht in Verkehr gebracht werden. Aber diese vorläufigen Grenzwerte waren in jedem Bundesland einmal anders. Erst in Woche 2, ja, oder fast Woche 3, hat man sich in Deutschland auf einheitliche Grenzwerte geeinigt, muss man sagen. Das hat alles schon eine gewisse Zeit gedauert.
Das heißt, heutzutage, hoffe ich, aber ist es mit Sicherheit anders und man hat sich schon geeinigt darauf, oder wie die Grenzwerte wären. Oder ist das auch mittlerweile eine europäische Fragestellung?
Also das ist inzwischen eine europäische Fragestellung. Eines der Konsequenzen aus Tschernobyl ist das Strahlenschutzvorsorgegesetz, in dem auch diese Überwachung, diese Zuständigkeiten geregelt werden. Und dann gab es anschließend noch von der EU auch noch ein zusätzliches Gesetz oder zusätzliche Verordnung. Da wurden Grenzwerte festgelegt für einen zukünftigen Störfall.
Also wenn jetzt was passieren würde.
Wenn jetzt wieder was passieren würde, dann hätte die EU schon Grenzwerte in der Schublade, die die einzelnen Länder tatsächlich dann aussprechen können.
Sind die noch aktuell?
Diese,
oder haben die sich geändert in der Zwischenzeit?
Die sind noch aktuell. Die sind noch aktuell. Das sind bei 370 Becquerel pro Liter für Milch und 600 Becquerel für alle anderen Lebensmittel. Diese Grenzwerte für den nächsten Störfall liegen allerdings ein bisschen höher und auch umfassen sie noch andere Radionuklide, zum Beispiel auch das vorher erwähnte Strontium-90.
Also das ist jetzt noch problematischere, weil es eben direkt ins Knochen eingelagert wird. Wie kann man sich das dann vorstellen mit den Probenzahlen? Was hat man denn vorher untersucht? Was hat man dann im Tschernobyl ja untersucht und dann in der Folge?
Also ich habe mal im Jahresbericht von 1986 nachgelesen. Da stand, im Vorjahr wurden 173 Proben bei uns an der Glua untersucht. 1986 dann über 4000, wobei die meisten natürlich erst ab April untersucht
also
worden
binnen
sind.
Binnen eines Dreivierteljahrs schätzungsweise, ja.
Dann gingen die Probenzahlen allerdings ein wenig wieder zurück. Sie sind aber nicht willkürlich zurückgegangen, sondern die zweite Konsequenz von Tschernobyl, das war die Schaffung eines integrierten Mess- und Informationssystems des Bundes und der Bundesländer. Das sollte dieses Chaos verhindern, das wirklich am Anfang geschehen ist. Dazu sind Probenpläne erstellt worden, wer untersucht, wie viele Proben von was in einem Störfall. Und es sind vor allem Informationssysteme entwickelt worden. Alle Ergebnisse sind jetzt nicht irgendwo über ein Ministerium in irgendeinen Landkreis oder so direkt gekommen, sondern die sind an ein Lagezentrum des Bundes, beim Bundesamt für Strahlenschutz, weitergeleitet worden, das dann die entsprechenden Empfehlungen ausgesprochen hat, auch jetzt was die Landwirtschaft zum Beispiel betrifft. Ich denke, dass es funktionieren wird. Wir haben schon erfolgreich Übungen gemacht mit diesem IMIS. Das hat auch ein Weilchen gedauert, bis das sich richtig etabliert hat, aber jetzt haben wir es.
Genau, da wurde für die Vorsorge, wird da wirklich der Ernstfall geprobt. Da werden dann zahlreiche Proben und dann wird geschaut, ob alle Abläufe funktionieren.
Ja, es wurde jetzt in den letzten 3 Jahren wurde es 2-mal geprobt.
Also man ist darauf vorbereitet für den schlimmen Fall der Fälle.
Ich denke, man ist darauf vorbereitet. Auf jeden Fall wesentlich besser darauf vorbereitet als bei Tschernobyl. In Baden-Württemberg wurde noch eine zweite Messstelle für Lebensmittel errichtet, übrigens in Freiburg, an der Glua Freiburg. Früher hieß es alles Glua.
Genau.
Heute sind wir bei CVUA, genau. Aber am Ende ist es inhaltlich dasselbe, ja.
Genau. Und dieses IMIS, also dieses integrierte Mess- und Informationssystem, enthält auch eine bestimmte Anzahl Proben, die dann jetzt im Jahr untersucht werden.
Ja, da gibt es sozusagen den Normalfall oder den Routinebetrieb heißt dort. Und der läuft jedes Jahr eigentlich mehr oder weniger gleich ab.
Genau, wir haben ja gerade rausgeschaut, es sind circa in allein Baden-Württemberg so etwa 850 Proben, die dann untersucht werden und noch ein paar andere Schwerpunkte. Eins ist davon auch die Wildüberwachung, Wildschweinfleisch. Woran liegt das? Ist es etwa heute noch ein Problem vielleicht?
Ja, also Wildschwein ist zum Teil sehr hoch belastet. Das ist immer noch so der Fall. Das liegt daran, das Cäsium-137 oder überhaupt die Cäsium-Isotope sind in Ackerböden relativ festgebunden. Deswegen haben wir in normalem Obst und Gemüse, das halt auf Acker, auf Wiesen, merkt's auch in der Milch, nach Tschernobyl nur noch sehr geringe Gehalte gefunden. Die Wurzeln können das einfach ganz schwer aufnehmen aus diesen Böden. Anders sieht's aus bei Waldböden. Waldböden sind meistens sauer, sind humös. Dort wird das Cäsium, wenn es drin ist, das wird von den Bäumen aufgenommen. Die Bäume nehmen es auf, im Herbst fallen die Blätter wieder ab. Das gibt wieder frischen Humus. Und in dieser Umgebung wachsen natürlich auch Pilze, wachsen auch andere Früchte, die von den Wildschweinen bevorzugt werden.
Und die wissen auch, was gut ist halt, gell?
Ja, ja. Und es ist eigentlich eine Art Recycling. Diese ganzen radioaktiven Isotope gehen dann wieder zurück in die Bäume, die fallen wieder ab, die quasi Blätter, gibt wieder frischen Humus. Und deswegen haben wir immer noch sehr hohe Gehalte dort, wo auch ein sehr intensiver Fallout stattgefunden hat.
Okay, aber sehr hoch heißt, ist relativ, oder?
Das ist relativ, ja.
Das ist vielleicht auch, muss man vielleicht einordnen, was heißt in dem Fall sehr hoch vielleicht, ich weiß nicht.
Ich meine, der Grenzwert wäre bei 600 ja. Becquerel pro Kilogramm. Letztendlich findet man auch manchmal Gehalte, also über 1000, sogar über 5000, gerade im Bayerischen Wald zum Beispiel. Mhm. Dieses Fleisch ist jetzt eigentlich bei uns jetzt nicht mehr verkehrsfähig, aber es werden sehr viele Wildschweine beprobt. Wenn man tatsächlich so eins findet, dann ist das Fleisch nicht mehr verkehrsfähig. Der Jäger wird entschädigt. Aber selbst wenn ich jetzt ein Wildschwein-Gulasch oder Wildschweinrücken von so einem belasteten Tier oder auch Maronenröhrlinge, die sehr stark belastet sind, dazu esse, die auch relativ viel radioaktives Cäsium enthalten, dann ist es eben eine einmalige Sache. Ich esse es ja nicht regelmäßig, jeden Tag. Mhm. Also jeden Tag wollte ich es dann auch nicht essen.
Mhm. Okay, das heißt aber alles in allem ist das Risiko, wirklich ernsthaft davon zu erkranken, überschaubar natürlich.
Das ist überschaubar, ja.
Okay, das ist ja auch eigentlich eine gute Nachricht, wenn man denkt, was für eine schlimme Auswirkung dieser ganze Vorfall hatte. Vielleicht jetzt auch Richtung Ende noch gehend, wenn ich mir jetzt heute fast 40 Jahre später das anschaue, das beschäftigt die Menschen immer noch, aber über diese grundsätzlichen Überwachungsmaßnahmen raus, so richtig das Wildschwein, so richtig konkrete Probleme. Sonst habe ich aufgrund des Tschernobyl-Vorfalls aktuell nicht mehr, oder?
Eigentlich nein, ja. Was man noch findet, sind immer noch die Überreste von den Atombombenversuchen auch. Aber die sind auch in sehr niedrigen Konzentrationen nur noch vorhanden. Sonst gibt es, denke ich, aktuell keine größeren Probleme von der Radioaktivität. Das größte Problem für die Menschen ist im Moment, das war schon immer so, das ist Radon, ein natürliches Edelgas, das in der Natur einfach vorkommt, gerade im Südschwarzwald, was sich zum Beispiel in Kellern ansammeln kann und auch aufgenommen wird von den Menschen und teilweise auch wieder zerfällt im Körper zu anderen Radionukliden. Das ist eher ein Problem und da wird auch empfohlen in bestimmten Gegenden, vor allem wenn man eben nur einen Naturkeller hat, der nicht zu betoniert ist und dort mal zu messen die Radonkonzentration.
Okay.
Das kann man natürlich dieses Gefahr durch Lüften, durch gutes Lüften relativ minimieren.
Okay. Ja, für mich ist es beruhigend, dass über unsere Nahrungsmittel, Lebensmittel erstmal nichts mehr kommt. Andere Quellen haben wir nach wie vor. Ich glaube, auch wenn wir geröntgt werden beim Arzt, ja. Ich glaube, da haben wir mittlerweile wahrscheinlich eine größere Strahlenbelastung als über unsere Lebensmittel.
Das stimmt. Auch wenn Sie ein paar Fernflüge machen, auch da haben Sie durch die Höhenstrahlung auch eine höhere Aktivität, Belastung. Die Sie aufnehmen. Eine höhere Dosis, die Sie aufnehmen.
Ja. Anne, also ich fand's richtig spannend.
Ja, ich auch.
Ich war noch nicht auf der Welt, als das passiert ist. Solche Erzählungen sind dann schon wirklich spannend und ja, einfach um sich klar zu machen, was das für Wirkungen haben kann oder was für Auswirkungen das dann haben kann. Ich bin beeindruckt, wie das damals dann gelöst wurde und toi, 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 hoffentlich passiert sowas nicht mehr, gell?
Ja. Ja. Das hoffe ich auch, aber was ich damals wirklich ganz, ganz beeindruckend fand, das ist, dass sich das ganze Haus bei uns konzentriert hat auf dieses Unglück, dass jeder geholfen hat. Wir hatten zwei Schichten am Tag von 6 bis 22 Uhr. Es fanden sich immer genügend Mitarbeiter. Man braucht so viele Hilfskräfte dabei. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also das bewundere ich jetzt noch.
Das schweißt dann irgendwie schon auch
zusammen. Das schweißt zusammen,
oder?
Ja,
ist ja auch Wahnsinn, ne? Von knapp 200 Proben auf 4000, das muss man erstmal stemmen.
Ja, und der Druck, der dahinter steht, wenn keiner weiß, was, also eigentlich Chaos herrscht und keiner weiß, was die andere Stelle tut und ja, irgendwie die Koordination fehlt letztendlich, dass man da dann einen Überblick behält.
Genau.
Ja, prima.
Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, es sind insgesamt über 1100 Proben, die im Jahr regelmäßig untersucht werden. Das teilt sich dann auf in 850 Lebensmittelproben und dann noch mal extra für die Wildüberwachung 250 Proben plus Trinkwasser und noch andere Projektproben.
Aber wer sich zu dem Thema tatsächlich auch noch weiter informieren will, die CVAs haben tatsächlich Berichte. Und ich glaube, das Umweltbundesamt ist natürlich auch immer am...
Ja, vor allem das Bundesamt für Strahlenschutz,
ja, genau. Okay.
bfs.de.
Hat da spannende Informationen und ist auch mittlerweile auf den sozialen Netzwerken vertreten.
Rüdiger, vielen herzlichen Dank. Du hast uns mitgenommen in eine Zeit, die bestimmt aufregend war und hoffentlich nicht mehr kommt, aber trotzdem war es extrem spannend.
Doch, es war für mich auch spannend, diese Zeit nochmal ein bisschen zu rekapitulieren und ich freue mich, dass Sie da an mich gedacht haben.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.